bin so müde.
Der Veggie nimmt immer alles mit, falls was passiert. Ne? Da ist alles drin.
Aber Uber ist eine Alternative für dich, Veggie. Solltest du mal drüber nachdenken. Oder halt mit einem Fahrrad.
Ja,
mit
dem E-Fahrrad. Ja, im Sommer mache ich das hier wieder mit den E-Rollern. Ja.
Aber so schlecht läuft es bei Veggie doch gar nicht. Da musst du nicht Uber fahren.
Nein, er muss aber wie Scotland Yard hier ständig von A nach B.
Der braucht einen Fahrer. Das ist es.
Ja, oder so.
Das
stimmt, ja.
Veggie braucht einen Fahrer.
So, lass uns jetzt anfangen. Hallo.
Wir sind doch noch.
Was ist denn gerade von
Veggie? Wagner ist noch nicht da.
Das im Bild?
Wagner ist noch nicht drin. Er hat heute Morgen Knöllchen bekommen. Ja. Das hat dich fertig gemacht.
Ganz ehrlich, in dieser Stadt, in Köln, klappt wirklich nichts. Seit Jahrzehnten. Die Oper ist immer noch drüben. Der FC spielt mal erste Liga, mal zweite Liga. Die Bahnen kommen nicht. Die KVB ist ein Desaster. Das Einzige, was hier klappt, die Ticket-Toreros sind ab Montagmorgen 7 Uhr einfach nur alle scharf gestellt. Preise mittlerweile Wahnsinn. Stehst irgendwie mal kurz und hast keinen Parkschein. Ja, 60 Euro oder sowas. Das ist unglaublich.
Wahnsinn. Dann doch lieber schwarz fahren, das ist günstiger.
Ja, schwarz fahren, also es ging ja um wie gesagt, ein Parkticket. Stand in dieser Warenannahmezone oder so.
Ja, das ist ja auch montags morgens, also ist ja eine, ja. Weiß ich nicht, kann ich nicht verstehen.
Aber
ja.
Bei einer Sache gehe ich nicht mit. Köln kann eins, und zwar Eishockey. Meister werden. Der Hai wird stellen.
Der Hai stellt.
Ja, 5-0. Was für ein
Ausrufezeichen. Aber das musst du sofort vergessen. Das ist ja im Eishockey ganz was Besonderes. Du sprichst ja im Fußball immer Momentum, das nehmen wir mit. In diesen Serien ist alles egal. Beim nächsten Spiel, so, morgen Abend, Köln Arena. Ich bin natürlich dabei.
Klar.
Wir könnten auf 2-0 stellen. Ja. Der Hai, seit 23 Jahren warten sie auf den Titel.
Holt mich mal ab. Ich weiß, ich habe ein Magenta-Abo, aber gegen wen spielt der Hai?
Bremerhaven.
Fishtown Penguins.
Es steht, würde jetzt schon feststehen, wer der Nächste geht.
Nein, weil es ja da immer darum geht, anders als ein Turnierbaum, geht ja immer der Bestplatzierte nach der Vorrunde gegen den Schlechtplatziertesten in der nächsten Runde.
Ist Thomas Popisch noch Trainer in Bremerhaven?
Nein, Thomas Popisch ist Trainer in Krefeld.
Nein!
Doch!
Steigen die auf?
Krefeld hat jetzt gegen Weiden die Serie gedreht. Kassel und Krefeld, sagt man so, sind die Favoriten. Ravensburg ist die letzte Hoffnung für die DEG, weil die haben keine Lizenz gestellt. Deshalb ist ja Augsburg die letzten zwei Jahre nicht abgestiegen. Und ein großer Knaller und Klassiker in der DEL natürlich im Viertelfinale. Mannheim gegen München hat gestern im Spiel 1 schon alles gehalten. Overtime für die Adler. So,
ich habe diese Woche noch was mitbekommen vom Eishockey. Ich habe mit Rainer Kmet telefoniert, wegen unserem Gast heute auch. Und er ist ja auch Pressesprecher von einem Oberliga-Verein Bad Tölz. Und die spielen jetzt auch in den Playoffs.
Die Tölzer Burm.
Genau, und die spielen gegen irgendeinen holländischen Vertreter.
Tilburg Trappers.
Genau, Tilburg ist auch in der deutschen Oberliga vertreten, könnten sogar Oberliga-Meister werden, dürften dann aber nicht bei den Playoffs teilnehmen.
Ganz genau. Nee, dürften da nicht aufsteigen. Sie nehmen ja gerade
genau, aber sie dürften nicht aufsteigen.
Aufsteigen.
Warum spielen die da mit?
Ja, das frage ich mich auch.
Weil es in Holland halt keine richtige Liga gibt und die Fahrten nach Benelux dann für die Nordclubs gar nicht viel weiter sind. Und jetzt ist die Verzahnung Nord spät gegen Süd. So,
also ich empfehle übrigens auch mal zu beobachten, was Leon Dreiseitel in der NHL gerade aufs Eis bringt. Ja.
Unfassbar.
Das geht da hier in Deutschland leider immer so ein bisschen unter.
Vollkommen richtig.
Wirklich. Und apropos Eishockey.
Ich jetzt haben wir so viel Promo für die Eishockey-Show gemacht. Ja. Jetzt fordere ich auch mal, dass die mal ganz viel Promo für uns machen. Ja,
also Eishockey-Show haben wir doch gar nicht. Aber ich wollte noch zum Eishockey. Gestern gehe ich spazieren, Haus am See. Wen treffe ich? Den Bürgermeister. Was macht der? Minigolf spielen. Jetzt wissen wir also.
Was?
Vor jedem Turnier wird Konstantin Klostermann immer so ein bisschen gehandelt. Aber der trainiert ja auch ohne Ende. Boah. Der war wieder spielen. Es war herrlich, toller Sonnenschein.
Trotzdem können wir den Podcast der Kollegen natürlich auch, unserer Magenta-Kollegen natürlich empfehlen. Ich gebe jetzt ab zu Rick Goldmann.
Die Eishockey-Show kommt montags.
Ja, lass dich überraschen, keine Ahnung.
Ja. Und jetzt geht's los, beste Folge aller Zeiten. Auf geht's, Tobi.
Getränk in die Hand, das ist Liga 3.
Hitzig und emotionsgeladen.
Kritisch auf diese 90 Minuten schauen.
So funktioniert das auch.
4:3, der dritte Liga-Podcast von Magenta Sport.
Wollen wir das mal so stehen lassen?
Seid gegrüßt, herzlich willkommen, vielen Dank fürs Einschalten zu Folge 70 von 4:3, der dritte Liga-Podcast von Magenta Sport. Es geht jetzt wieder um Fußball. Und wir senden live aus den Straßburger Studios in Köln-Lindenthal. Alle Beteiligten sitzen am Tisch. Zum Beispiel unser früherer Bundesliga-Dino, der Tyrannosaurus-Ex, das Fossil von 4:3, Thomas Wagner ist da.
Vielen, vielen Dank, mein lieber Mann, das war auch schon mal charmant.
Daneben sitzt unser Superstar, der Triceratop of the Pops von 4:3, unser Fluchsaurier mit dem Velociraptor-Schrei auf den Lippen, Christian Straßburger.
Wahnsinn.
Und dann ist da noch der Drittliga-Paläontologe, der Mann für die Ausgrabungen, Yannick Barkic.
Wunderschönen guten Morgen.
Ich bin Tobi Schäfer, zusammen sind wir das Jurassic Pack. Und jetzt gibt's Süßes statt Saurus.
Sehr geil.
Wo kommt das jetzt her, diese Dino?
Naja, weil der HSV mal der Bundesliga-Dino war und Veggie ist ja bekanntlich HSV-Fan. Aber ich bin großer Fan von den Jurassic Park-Filmen. Kann man sich immer noch angucken. Auch
Steven Spielberg,
ne? Genau.
Hat da viel Geld mitgemacht.
Mhm. Gibt sogar, glaube ich, nochmal wieder neun.
Das war das erste Mal seit langem, dass du den Namen Steven nicht mit R in Verbindung gebracht hast, sondern
Steven
mit einem
S.
Sondern mit dem zweitbekanntesten, nee, Steven.
Ganz genau.
Spielberg. Was ist unser erstes Thema?
Unser erstes Thema ist der Rückblick auf den Sonntag in der dritten Liga. Da war zuletzt das Spiel der Alemannia, Aachen gegen Rostock. Aachen gewinnt 2-1, hat jetzt zweimal in Folge gewonnen. Richtiger Befreiungsschlag im Kampf gegen den Abstieg. Hansa verpasst natürlich so ein bisschen eine Chance, so richtig nah ranzukommen ans Aufstiegsrennen. Sie haben ja noch das Nachholspiel in der Hinterhand. Die andere Partie von gestern Nachmittag war, dass Cottbus mal wieder gewonnen hat in Sandhausen. Nach viermal sieglos holt sich Cottbus Platz 2 zurück und ist wieder nah an Dresden dran. Das ist so der Sonntag, zumindest von zwei Spielen in der Grobzusammenfassung. Veggie, du warst ja in Aachen dabei.
Mit Yannick.
Yannick auch. Verdienter Sieg für die Aachener, ne? Muss man schon sagen.
Ja, finde ich schon. Ich will nicht alles Yannick wegnehmen. Ich finde nur, sie waren sehr griffig, sie waren sehr aggressiv. Und Rostock hat irgendwie gar nicht ein Spiel gefunden und ich fand es vom Rahmen her Wahnsinn, 28.000 fast. Also die Aachener haben, glaube ich, alles an Pyro abgebrannt, was noch im Schrank war. Die Choreo war schon geil, muss man ehrlich sagen. Und 3.500 Hansa-Fans am Sonntagabend um 19.30 Uhr, wenn ich auch weiß, dass viele Rostocker verteilt über das ganze Bundesgebiet und vielleicht nicht alle die 660 Kilometer hatten. Wahnsinn, also die Sache mit den Sitzschalen verstehe ich nicht, aber ansonsten der Support von Hansa ist schon echt gewaltig, muss man ehrlich sagen.
Da sieht man zwei große Kaliber, ne, im deutschen Profifußball.
Also kurz sportliche Einordnung, Aachen hat verdient gewonnen. Ganz, ganz wenig Torschüsse von Hansa Rostock, gefühlt nur einen und der ging auch ins Tor. Man kann, glaube ich, mitnehmen, dass Hansa so diese Dominanz, die sie in den Heimspielen auf dem Platz kriegen, das kriegen sie auswärts noch nicht hin. Und wichtigster Faktor fehlt, Marco Schuster. Wenn der nicht auf dem Platz ist, dann hat Hansa echt ein Problem. Sie kriegen ihn einfach nicht ersetzt. Was ich gestern sehr, sehr lustig fand, und ich glaube, das Thema hat sich auch den ganzen Spieltag so ein bisschen durchgezogen, das Thema Aufkleber. Vor zwei Wochen hat ja Dresden in Aachen gespielt und haben da alles tapeziert mit Dynamo-Aufklebern. Und wir haben dann vor dem Spiel so ein bisschen die Rostocker Fans beobachtet, wie es denn sein wird, wenn sie in den Block kommen, und dann fingen die da an zu kleben, zwei Stunden vor dem Anpfiff. Und die haben nicht aufgehört, immer weiter. Also was die da an Massen an Kleber und Aufkleber da mitgebracht haben, und das wird ja
in Essen demnächst wieder genauso sein.
Genau, du hast es ja auch erlebt in Essen. Also auch
die,
da
die,
wieder.
Genau, die Dresdner haben 3000 Aufkleber mitgebracht nach Essen, um dort alles zu überkleben, weil sie wissen, in drei Wochen kommt Rostock, die sollen gefälligst was zu tun haben.
Ich muss aber lieber so, als wenn die sich anders irgendwie eine kleben.
Aber ich muss wirklich sagen, das Lustige dabei ist, ich habe jetzt zweimal eine Alpenüberquerung gemacht und ich habe einen Kumpel dabei, mein Freund Thomas, der auch bei uns ein sehr guter Torwart war. Wir sind mit ihm wirklich im Tor auch Medien-Europameister geworden. Der ist leidenschaftlicher Löwen-Fan. Und überall, wo wir gehen, so weißt du, auf 2-7 irgendwie, St. Pöltener Hütte, dann ist da so ein kleines Wegschild und dann klebt der da seine Löwenaufkleber drauf. Also wirklich, der hat alles dabei, was du so in den Bergen zum Überleben brauchst. Brust in Gipfelschnaps und die Löwenaufkleber. Es ist Wahnsinn, mit wie viel Akribie. Und ich finde das sogar, das finde ich eine coole Art, sein Fan sein zu leben irgendwie.
Wir waren im Sommer auf Madeira, auch da ist ja immer viele Wanderrouten und sowas. Und man sieht sogar Aufkleber vom, weiß ich nicht, Rot-Weiß-Essen, Osnabrück, Sandhausen selbst. Sandhausen-Aufkleber auf Madeira. Das ist schon irgendwie eine tolle Kultur, auch wenn es natürlich Vandalismus ist. Und es ist scheiße, wenn die da die Klos zerstören. 1, 2, 3 Aufkleber sind ja okay, die tapezieren natürlich komplette Wände damit, das ist natürlich auch eine Sichtbehinderung, aber irgendwie ist die Geschichte schon ganz lustig und ich glaube, dass Bielefeld wird ein Problem haben, weil irgendwann dreht sich der Spieß nämlich um, da reist nämlich dann zuerst Rostock nach Bielefeld und zwei Wochen später kommt dann Dynamo Dresden, das heißt, darauf kann sich die Arminia schon mal einstellen, dass da...
Aber ich finde, das gehört zu einem Stadionklo auch dazu, dass da Aufkleber kleben, dass da mit Edding ein bisschen was dran steht. Solange die wirklich nichts abreißen, finde ich das auch in Ordnung. Und die Dresdner Fans, die haben ja in Aachen vor ein paar Wochen, haben die sogar das Ortsschild überklebt. Es steht ja Aachen Kaiserstadt und darunter stand Aachen Dynamo-Stadt. Also mir gefällt das. Ja.
Aber zum Spielerischen noch, was ich interessant finde, dass alle Gästetrainer oder Spieler dann ganz oft sagen, wir haben uns auf das Spiel von Aachen eingelassen. Also diese vielen Unterbrechungen, diese kurzen Dinger, Bälle fliegen weit drüber. Wobei ich finde, Aachen hat gestern auch spielerisch Akzente gesetzt. Gerade Gaudino fand ich alles überragend. Und noch zwei Sachen, weil ich mich gestern echt mal, ich hatte Zeit, mich informiert habe. Erstens mal haben wir uns ja immer gefragt, warum stehen Gäste und Heimfans in Rostock so nah beieinander? Hat traditionelle Gründe. Die Heimfans sind irgendwann wieder umgezogen, wo sie auch ursprünglich im alten Stadion gestanden sind, vor dem Umbau. Und dann waren sie in der Nähe der Gästefans. Das sollte jetzt geändert werden, dass die Gäste rüber müssen. Das ist aber irgendwie beim letzten Vorstand irgendwie so ein bisschen hängen geblieben. Also das Problem ist schon erkannt, auch anerkannt. Es geht um einen Wechsel, der traditionell war. Und das Zweite, ich habe mich jetzt einfach mal kundig gemacht, wie ist das mit dem Wiederholungsspiel? Weil ich habe ja hier auch klar gesagt, Hansa kann nichts dafür. Die hätten übrigens 3 englische Wochen, weil der Landespokal verlegt wurde. Die haben dann die englische Woche mit Auswärtsspielen in Essen und Osnabrück. Da bleiben sie eh schon hier im Westen. Und dann hätten sie noch das Unterhaching-Spiel. Das ist für mich eine klare Wettbewerbsverzerrung. Und der DFB kann normalerweise bei 2 Dingen nur Punkte am grünen Tisch verteilen, wenn es Eigenverschulden des anderen Vereines ist. Also zum Beispiel Rostock fliegt nach Unterhaching, hat die Maschine aber nicht gechartert, kommen nicht an, dann sind die Punkte weg. Oder es passiert etwas während des Spiels, wo der gastgebende Verein dann ein klares Schuldvergehen hat. Und dass das Spiel nicht stattfinden kann, das hat Manni Schwabel ja eingeräumt, das ist ganz klar die Schuld von Unterhaching, weil sie dieses Konzept haben liegen lassen. Und deshalb, sorry, in den Süden, für mich müssten das 3 Punkte für Hansa Rostock sein.
Ich frage mich sowieso, wie lange dauert denn das noch? Da ist ja nichts terminiert oder sonst irgendwas, weil ich bin auch der Meinung, dass da, glaube ich, hin und her überlegt wird, wie machen wir es denn eigentlich, diese Punkte gehören Hansa Rostock.
Ja. Ich finde, es ist eine schwierige Gemengelage für Hansa, weil sie ja auch noch in diesem Derby-Nachwehen stehen, wo sie ja mit Raketen auf den Dresdner Block geschossen haben. Da droht ja auch eine Geisterkulisse, vielleicht sogar ein Punktabzug, keine Ahnung, was da passiert. Da sind sie natürlich so ein bisschen devoter unterwegs, aber auf der anderen Seite, dieses Haching-Nachholspiel, da haben sie natürlich Argumente auf ihrer Seite. Schwierig, da mit dem DFB zu kommunizieren, finde ich.
Irgendwann muss ja was terminiert werden. Also ich dachte ja, vielleicht jetzt in der Länderspielpause wird irgendwas nachgeholt, aber offensichtlich, ich meine, 3 Tage vorher wird das jetzt auch nicht passieren. Ich wollte übrigens noch zu Alemannia sagen, ich weiß nicht, wie ihr das seht. Er hat ja die Startelf gelassen und hat ja dann Bentley-Baxter-Bahn ausgerechnet.
Strujic,
ne,
zum Beispiel
gegen, ja, ausgerechnet gegen,
seinen
Ex-Club Rostock. Gut, dass der dann am Ende natürlich kommt und das Tor so sensationell macht, das ist wieder eine andere Geschichte. Aber ich finde, dass Backhaus richtig gut macht, weil du brauchst jetzt im Endspurt sozusagen um den Klassenerhalt klare Strukturen, du brauchst die beste zusammenpassende Mannschaft, die besten Automatismen und ich glaube, wer da jetzt noch experimentiert oder auf der Suche ist oder wie auch immer, der wird dann Probleme haben und deswegen kann das ein Weg von Alemannia Aachen sein, zu Ungunsten dann natürlich von anderen Größen, Strujic oder Bahn oder wer auch immer.
Es gilt, glaube ich, das Belohnungsprinzip, ne? Wenn du unter der Woche in Ingolstadt, ist ja sowieso beeindruckend, dass Aachen sich mit 2 Siegen gegen Ingolstadt und Rostock so aus dem Keller schießt jetzt erstmal. Aber wenn du in Ingolstadt so gut spielst, dann belohnst du natürlich die Startelf, dann ist es natürlich insofern Pech für Bahn, dass er da nicht gespielt hat. Aber wenn es die Kollegen so gut machen, dann ja, warum sollst du dann was ändern?
Sind wieder voll dabei. Sie brauchen noch 8 oder 9 Punkte aus ebenso vielen Spielen. Und ich glaube seit der Woche, dass Aachen es schafft. Also ich finde es imponierend, wie man den Trend gedreht hat.
Wisst ihr, was ich auch krass finde, ist diese englische Woche in der dritten Liga vor allen Dingen. Was du da alles gewinnen oder verlieren kannst. Und eine kommt ja noch im April. Und da muss man eigentlich auch mal nochmal einen Fokus drauf legen. Wer tritt da gegen wen an? Was sind da die entscheidenden Duelle? Weil ich glaube, in der nächsten englischen Woche werden einige Weichen gestellt.
Und was ich gelernt habe jetzt in der englischen Woche, dass das Thema Reisestrapazen dann doch ein größeres ist, als wir uns das alle vorstellen. Ich war ja freitags in Saarbrücken, um mal das nächste Thema so anzuschieben, beim Tipico-Top-Spiel. Und in der Vorbereitung auf dieses Spiel war dann zu lesen, okay, Saarbrücken ist ja dann auf Bielefeld geflogen, englische Woche, um irgendwie den Reisestress zu ersparen. Das ging aber ein bisschen in die Hose. Die sind von Bielefeld nach Zweibrücken geflogen, wären eigentlich pünktlich gelandet, glaube ich, so gegen kurz vor 12. Allerdings war da so viel Nebel, dass sie erst ein paar Schleifen fliegen mussten, um dann nach Nürnberg zu fliegen, um natürlich da zu landen.
Wo sonst?
Und das ist natürlich die größte Katastrophe, die passieren kann. Du bist einfach irgendwann, wann haben die gespielt? Dienstag? Dienstagnacht in Nürnberg auf dem Flughafen, musst einen Bus organisieren, damit du 3 Stunden nach Zweibrücken dackeln kannst, um da mit deinen Autos wieder nach Hause zu fahren. Also im Grunde genommen waren die um 7 Uhr im Bett und diese ganze Reise, die eigentlich dafür da war, um sich besser zu erholen, ist nach hinten losgegangen.
Das ist, finde ich, echt ganz, ganz bitter, weil sie ja dann auch freitags wieder gespielt haben. Ich habe mir die Frage im Vorhinein gestellt, du fährst von Saarbrücken nach Zweibrücken, das sind ungefähr so 20 Minuten, die du hast. Dann fliegst du nach Paderborn, fährst ins Mannschaftshotel, hast ein Tageshotel nach Ferl, fährst nach Bielefeld, fährst von Bielefeld wieder nach Paderborn, um nach Zweibrücken zu fliegen. Also wenn alles funktioniert hätte, wärst du ungefähr um 1 Uhr, glaube ich, im Bett gewesen. Wenn du aber nach dieses Spiels zu Ende um 10 vor 9, wenn du um 9:30 im Bus sitzt, bist du auch um 2 Uhr in Saarbrücken. Das sind ungefähr 450 Kilometer. Also ich verstehe total die Intention, das zu machen, aber ich weiß nicht, ob mir da nicht das Risiko echt fast zu groß wäre, weil 450 Kilometer, finde ich, kannst du auch mit Mannschaftsbus. Das ist klar, es geht ums Sitzen im Bus.
Genau, das wird
ja,
es jetzt.
Aber ich finde, das ist ja sowas von in die Hose gegangen, leider für Saarbrücken, weil ich habe ja nie meine Sympathien für den FCS gemacht. Stell dir mal vor, du hängst da morgens in Nürnberg rum. Nürnberg, das ist genauso weit wie Bielefeld. Also da denkst du ja, boah, also das ist wirklich...
Das nervt also, auf jeden Fall.
Also es geht, glaube ich, gar nicht um die Zeit, es geht, glaube ich, wirklich um die Zeit des Sitzens. Ich weiß noch, früher hat Christopher Andersen bei der Fortuna, der hatte immer eine schiefe Hüfte und für den waren Auswärtsfahrten selbst bis zum Franz-Krämer-Stadion irgendwie eine Katastrophe, weil der konnte halt nicht so lange sitzen. Der hat sich dann immer in den Mittelgang gelegt im Mannschaftsbus, weil da war klar, wenn der länger als eine halbe Stunde sitzen muss, dann kannst du den nicht spielen lassen.
Es gab ja aber auch in der Mannschaft einige mit weicher Hüfte, ne?
Das Thema Reisestrapazen ist natürlich aber nicht neu in der dritten Liga. Das besprechen wir ja jedes Jahr immer wieder aufs Neue. Da sind ja auch alle irgendwie in einem Boot. Es gibt ein paar Privilegierte. Das hat auch Thomas Stamm, der Dresdner Trainer, nach dem Spiel am Wochenende erzählt. Aber ja, präsent ist das Thema irgendwie bei allen.
Man muss immer sehen, in der dritten Liga, glaube ich, das gehört auch dazu. Wir haben jetzt das Glück gehabt, dass wir zweimal mit einem Linienflug das haben machen können, aber grundsätzlich gibt es wenig bis keine Vereine in der dritten Liga, die diese Reisestrapazen dann einfach so wegstecken. Saarbrücken ist von Nürnberg dann, glaube ich, zurückgefahren. Grundsätzlich, wenn du mit dem Bus unterwegs bist, ist einfach ein Riesenunterschied zur ersten Bundesliga, weil du einfach nicht diese Regenerationsphasen hast.
Ja, und dann kommt es eben drauf an, wie breit ist dein Kader, wie kannst du da durchrotieren? Dresden hat zum Beispiel in der Startelf dann viermal gewechselt, aber das ist natürlich eine Qualität, die dann da reinkommt. Da setzt du dich dann ab von anderen.
Wieso macht man eigentlich nicht in der englischen Woche das Freitagsspiel weg?
Tja, da gibt es ja auch Fernsehverträge und normal kannst du ja sagen, drei im Teil-Tagesrhythmus. Ich finde schon, dass das Profis machen können. Ich verstehe nur nicht, dass Saarbrücken der Leidtragende praktisch ist. Warum machst du dann nicht ein Freitagsspiel für jemanden, der ein Auswärtsspiel unter der Woche hatte, was unter 100 Kilometer war? Also das ist für Saarbrücken echt ein Wettbewerbsnachteil, wo du spielst zu Hause, du musst nach Bielefeld und dann wieder zu Hause. Das ist doof.
Wahrscheinlich ist das für die Spielplanmacher eine Voraussetzung zu viel, weil die müssen ja so viel berücksichtigen.
Ja. Aber es, übrigens noch eins, mir hat gestern ein Rostocker Verantwortlicher gesagt, wir spielen sonntagsabends irgendwo in Essen oder Sonntagnachmittag und spielen Mittwoch, glaube ich, in Osnabrück.
Das ist ungünstig.
Ja, weil ein Profiverein, also erste oder zweite Liga, die würden wahrscheinlich irgendwie abends noch zurückfliegen, weil er sagt, das Problem ist ja auch, dann hängen die in der Endphase der Saison zwei Tage im Hotel rum, wo ja nicht viel passiert, fungierst du es dann in ein Mini-Trainingslager um, das ist auch nicht so einfach, finde ich wirklich. Man würde jetzt von uns sagen, ja gut, dann schlafen die halt mal zwei oder drei Nächte im Hotel, aber was machst du da? Du kannst ja auch nicht groß als Profi dann da in der Stadt rumlaufen oder im Freizeitpark oder sowas.
Das ist übrigens auch ein sehr unterschätzter Job, glaube ich, im Profifußball. Der Job des Teammanagers, der das alles irgendwie handeln muss, die Hotels buchen muss und Routen checken muss und sowas. Also das ist nicht ohne. Total wichtig auch.
Hat der FCS denn aufgrund dieser Strapazen verloren oder war es schlussendlich doch wieder dieses fiese Stuttgart 2?
Also zunächst einmal muss ich sagen, wir waren ja alle total aufgepusht, da unten nach Saarbrücken zu fahren. Es war ein herrlicher Abend, muss ich sagen. Es war eine tolle Stimmung, alles vorab.
Wegen Leona.
Wegen allem. Wir haben mit so vielen Leuten gesprochen. Wir haben mit Tauzi gesprochen, mit FCS-Fans, mit dem Mucho. Rüdiger Ziel war live bei uns. Und eigentlich wurde alles so Richtung Heimsieg schon so hingelegt. Aber dann fing das Spiel an und dann hast du schon so gemerkt, so, oh, das wird hier heute eine zähe Nummer. Und dann kam so ein Knackpunkt im Spiel, das war die Verletzung von Vasiliadis. Das habe ich selten erlebt, dass eine Mannschaft sich so von einer Verletzung irritieren lässt, weil anschließend lief gar nichts mehr zusammen bei Saarbrücken. Du hast richtig gemerkt, dass also man hat irgendwie der Mannschaft das Leben ausgehaucht. Sie kassieren diese beiden Gegentore kurz vor der Pause und in der zweiten Hälfte hattest du nie das Gefühl, dass die nochmal zurückkommen können. Und das hat mich schon so ein bisschen erschrocken, weil sie dann innerhalb dieser englischen Woche jetzt zwar verloren haben. Sie hätten Tabellenführer werden können an diesem Abend, ne? Also du hast überhaupt nicht gespürt, dass da die Geilheit drauf ist. Und das hat mich schon sehr beeindruckt.
Die Geilheit fehlte. Das,
ja,
das
ist ja so ein Satz. Ja, wenn du schon diesen undankbaren Freitagstermin hast in der englischen Woche und du hast die Chance, auf den Tabellenplatz 1 zu springen, dann musst du der Konkurrenz natürlich auch zeigen, so ey, wir legen hier vor und dann macht man schön am Samstag und Sonntag.
Verstehe ich.
Vor allem gegen einen Gegner, der noch nie auswärts gewonnen hat in der ganzen Saison.
Übrigens waren doch recht viele Auswärtsfans mit, ne? Also ich dachte, da kommt gar keiner. Aber ein bisschen was war los im Block bei den Stuttgartern.
Ja, könnte ich mir vorstellen, Stuttgart hat ja eine Fanfreundschaft mit Lautern. Dass da vielleicht der ein oder andere auch sich da, weil Lautern hat die eine weite Tour am Samstag nach Paderborn, vielleicht sind ein paar nach Saarbrücken gefahren.
Also und FCS haben wir besprochen, aber Stuttgart 2, ich glaube, wir haben über die Zweitvertretungen, das muss man aber auch mal sagen, Respekt. Ne? Also 9. Sieg, jetzt das erste Mal auswärts beim FCS, gegen diese ganzen Granden gewinnen die und spielen ja auch einen ansehnlichen Fußball. Da ist keiner irgendwie weggebrochen. Ich finde auch, dass man, glaube ich, mal, vielleicht können wir ja mal mit dem Fiedler sprechen. Der Trainer wird, glaube ich, auch einer, der vielleicht im Profifußball in den nächsten Jahren
mutig hier in die Programmplanung einzugreifen.
Nein, ich möchte natürlich. Janik hat schon so Feuer in den Augen, weil du vielleicht auch schon drüber
nachgedacht hast. Janik, nein, Unterputzkabel, guck schon wieder 2 Zentimeter raus.
Nick Woltemade würde ich auch nehmen vom VfB.
Ja, dann holen wir sie 2 da rein. Aber ich habe den Fiedler gesprochen und kennengelernt bei der Viktoria, als sie da ein Auswärtsspiel hatten. Ich glaube auch an einem Freitagabend. Und der wirkt richtig locker, lässig, aber trotzdem natürlich engagiert und ambitioniert. Und natürlich hat er auch diese Problematik. Aber auch ein bisschen anders als die anderen Zweitvertretungen. Der muss, glaube ich, nicht 24 Stunden vorher noch 5 Veränderungen vornehmen in der Startelf, sondern der hat schon so ein Stück weit seinen Kern und dann halt das, was du als Zweitvertretung hast. Ich finde, der lässt einen super Fußball spielen und die jungen Wilden, was du lächelst, die jungen Wilden,
ich hab Maggie zugelächelt. Naja,
die jungen Wilden, das kann schon sein, dass die es packen. Das kann sein.
Ist auf jeden Fall der härteste Gegner da unten für alle. Ja.
Und vor allen Dingen immer, wenn man mal das Gefühl hat, die werden ein Stück weit abgehangen, dann sind sie wieder da. Und das finde ich auch interessant bei Saarbrücken. Die gewinnen endlich mal so ein Spiel wie gegen Cottbus, wo du sagst, boah, dieses Jahr klappt's. Und verlieren dann 2-mal neben der Strapazen auch 2-mal mit schlechter Leistung. Das ist erstaunlich.
Was war noch los im Saarland? Stefan Fuckert war ja mit am Freitagabend.
Kommt jetzt der Fuckert der Woche.
Als Moderator und er wurde quasi zum Restauranttester im Ludwigspark. Lafer Lichter Fuckert und hat uns eine entsprechende Sprachnachricht geschickt. Garniert sogar mit einem Video. Das können wir hier jetzt natürlich nicht zeigen, aber vielleicht landet das ja auf anderen Kanälen nochmal im World Wide Web. Hier ist Stefan Fuckert aus dem Ludwigspark.
So, ihr vier. Die Grillsaison startet und der Kevin ist hier der Chef von der Leona Bude im Ludwigspark und der erklärt uns jetzt mal, wie man eine vernünftige Leona brät. Auf was kommt's an?
Eigentlich auf den Schwenker hier im Saarland.
Schwenker ist was?
Ein Dreibein mit einer Platte dazwischen, die man gut drehen kann. Das gibt's halt hier im Saarland, das nennt man einfach Schwenker.
Ich habe gehört, der Jochum, unser Produktionschef, hat gesagt, da würde man auch alte Waschtrommeln für benutzen.
Kann man, aber am liebsten ein Dreibein, dazwischen ein Schwenker. So macht man es hier im Saarland, unten drunter Holz. Und dann wird der Leona halt auch sehr gut.
Also so ein bisschen wie Oma und Opa früher gegrillt hatten mit dem Dreibein. So, wir gucken mal ganz kurz auf den Grill. Ja. Also ihr schreibt ja nicht Leona, das sagen wir immer. Das ist bei uns jetzt immer so ein Jargon. Das sind ganz ehrlich, haben wir das im Bild, Steven? Das sind so richtig dicke Dinger.
Also eine Fleischwurst.
Wie bitte?
Fleischwurst.
Also Fleischwurst ist eine Maulsperre.
kann auch passieren. Je nachdem, wenn er aufplatzt. Am besten platzt er richtig gut auf. Wird von beiden Seiten einfach richtig gut angeputzelt und dann schmeckt das Ding wunderbar.
Kevin, wir haben eben schon gesagt, das ist ganz ehrlich, wenn du das in Deutschland siehst, in Stadien, ich habe nicht gesehen, dass du 1, 2, 3, 4 Fleischspezialitäten drauf hast, aber wir konzentrieren uns mal auf die Leona, das andere ist Bratwurst und Rindswurst. Also unser Produktionschef Dirk Jochum, der knallt da immer einen ganzen Kringel drauf. Macht man das so?
Kann man, aber im besten Fall halbiert man den Ring und dann einfach von beiden Seiten ganz lange einfach nur anbraten, bis er auch wirklich aufplatzt und dann auch schöne Aromen entwickelt.
Ach, das Aufplatzen ist ein ganz wichtiger Faktor, weil das Aroma dann erst kommt.
Ja, genau, richtig.
Okay, das ist wichtig.
Und hält auch der Senf besser.
Ah, weil er in die Ritze kommt.
Genau,
richtig. Senf in die Ritze.
Ja, klar.
Wir sind ja Rheinländer, wir haben es ja mit dem Kulinarischen nicht ganz so, ne? Darf da auch was anderes drauf? Ketchup oder so?
Natürlich. Geht auch Ketchup drauf, ja klar.
Was ist verboten?
Ohne irgendwas zu essen.
Ach, das muss man da rein tun.
Ja, klar. Also für mich muss es mit drauf. Ja.
Kurz zur Kaltgetränkeauswahl. Was trinkt man dazu?
Am besten ein kühles Karlsberg-Urpils.
Ich dachte jetzt, weil ihr so nah an Frankreich seid, auch noch irgendwie hier so ein Chardonnay oder so?
Nee. Am besten ein kaltes Urpils.
Okay, das können wir noch mitnehmen für die Jungs aus dem Podcast. Ja. Das hier zum Beispiel, ja, und ansonsten würde man sagen, was sagt man dazu? Du hast doch so einen saarländischen Slang. Ich finde das immer so schön, wenn ihr euch unterhaltet. Ich meine, dass man hier nah an Frankreich ist, ist die eine Sache, aber ich finde, das hört sich schon an wie Ausland. Was sagt man dann dazu, wenn man das Ding isst? So reingehauen oder?
Hauptsache gut guess.
Ah, das finde ich toll. Wie bei Familie Heinz Becker. Super. Kurze Frage noch für Yannick Barkic bei uns vom Podcast. Gibt das Ganze auch noch vegan?
Nein.
Die werden erschossen, wenn die sowas wollen.
Richtig.
So, das ist eine Ansage. Vielen Dank, so. Jetzt wisst ihr Bescheid, wie man geile Leona grillt. Danke, Kevin.
Gerne.
Super.
Aber eine Sache, ich will das Video sehen. Das ist ja ein absoluter Wahnsinn.
Gefilmt von Steven Rupprecht übrigens.
Also ich habe mittlerweile fast das Gefühl, wir sind zu fünft hier am Tisch, weil der Fucker der Woche, das wird Wahnsinn.
Aber ich esse meine Leona immer pur. Ich will ja den Geschmack. Ich mache da keinen Senf drauf oder so.
Doch, ich mache schon ein bisschen Senf drauf, aber wenig, damit ich mir nicht die Hose direkt versaue.
Aber ein Dreibein braucht's. Ne? Das ist natürlich, der Schwenker schwenkt den Schwenker.
So. Genau. Ja. Und ich will mit dem Vorurteil aufräumen, ich bin ja kein Veganer, sondern lebe teilweise vegetarisch.
So, und dann müssen wir haben ja eben über die Sonntagsspiele gesprochen, natürlich auch noch über den Sieg vom Waldhof sprechen. Auch ganz, ganz wichtiger Dreier in Aue. Das heißt, auch die atmen weiter im Abstiegskampf.
Dreier.
Vor allem haben sie ja unter der Woche dieses ganz, ganz emotionale Derby gegen Sandhausen gewonnen. Da sind mir die Bilder noch in Erinnerung, vor allem dieser volle Sandhausen-Block. Ich wusste gar nicht, dass die so viele Menschen dann mitbringen nach Mannheim. Ich glaube, die Karten wurden auch, oder die Reisekosten wurden auch übernommen von der Mannschaft. Aber die Buwe, also das ist mir schon beim Auswärtsspiel in Essen aufgefallen, als sie da noch verloren hatten. Aber die haben so eine geradlinige Spielstruktur mittlerweile, die sind so konstant und auch gefährlich über die ganzen 90 Minuten. Dann lagen die ganz schnell 3-0 vorne gegen Sandhausen, haben dann nochmal ein bisschen gewackelt und auch jetzt gestern in Aue, ich habe das zwar jetzt nicht gesehen, aber mich hat es jetzt nicht überrascht, dass der Waldhof da was mitgenommen hat. Dass sie jetzt gewinnen, ist natürlich noch umso besser für die Tabelle für sie.
Sie haben jetzt den Vorteil, dass jetzt schießen sie auch mal Tore, aber sie hatten ja schon immer eine gute Defensive. Das wird jetzt der Vorteil sein, wenn du dir unten alle Tordifferenzen anguckst und sowas, bist du ja mit plus eins eigentlich schon gut dabei. Und das könnte jetzt der Weg sein für den Waldhof.
Aber man muss auch da sagen, weil ich gerade bei Aachen gegen den Trend gesprochen habe, wir haben ja uns auch kritisch über den Waldhof geäußert. Du hast sie ja nach dem Spiel gegen Saarbrücken auch zu Recht zerlegt. Also was seitdem geschehen ist, da muss man jetzt auch mal Bernhard Rares loben, so die Kurve gekriegt zu haben in ganz engen Spielen. Sie sind vor allen Dingen, finde ich, total nervenstark. Ne? Also diese Sandhausen ziehst du dann hinten raus, du gewinnst jetzt in Aue wieder. Das ist schon aller Ehren wert. Ich glaube, dass am Ende der Waldhof sich rettet und ich würde fast sogar sagen, dass Sandhausen jetzt einfach durchrauscht und es kommt nur auf Stuttgart 2 an, ob die noch, also die imponieren mir auch, aber ich bin jetzt ganz ehrlich, ich will, dass diese anderen geilen Traditionsvereine alle drin bleiben. Also für Waldhof und Aachen spricht der Trend jetzt gerade.
Also beim Waldhof war es ja vor ein paar Wochen das Spiel gegen Rostock so als Knackpunktspiel, was sie dann 5-0 gewonnen haben, weil eben auch Schuster gefehlt hat, aber trotzdem hat der Waldhof da überzeugt und sie leben natürlich auch total von dieser Torgarantie, die sie jetzt haben mit Lohkämper, Becker, Ferrati ist der Spielmacher. Also sie leben schon sehr von diesen drei Spielern auch und wir haben ja selber gesagt, sie haben ja im Winter erstmal nicht nachverpflichtet, haben dann relativ spät Becker geholt. Das ging jetzt auf, also das muss man auch mal dann Loviso auch loben für diesen langen Atem, sage ich mal, ne? Oder?
Und allen voran der Trainer Trares. Ich glaube, jetzt kommt natürlich seine Ruhe, seine Erfahrung zum Ausdruck und zu Trage für die Mannschaft. Er lässt sich dann von außen, ja, wenn du gerade gesagt hast, filetiert oder was dein Satz war, lässt er sich dann nicht kirre machen. Ja, das wird ihn auch ärgern, so wie ihn die Ergebnisse gewurmt haben und sowas. Und sicherlich auch die Art und Weise. Und Trares ist sicher auch einer, der sich an gutem Fußball ergötzt und auch Tore sehen will. Und ich glaube, er hat einfach gedacht, wieso kriegen wir das hier nicht so in die Spur, so wie zu meiner ersten Waldhofzeit. Und jetzt hat man das Gefühl, hat er es gepackt im Verbund mit der Mannschaft, mit diesen Eckpfeilern, die du gerade genannt hast, weil er, glaube ich, auch ein sehr schlauer Trainer ist, auch weil er ein großer Spieler war, dass er eben diese Unterschiedsspieler machen lässt. Ja, die haben alle ihre Aufgaben, aber lässt sie machen und dadurch liefern sie auch. Und ich glaube, wenn man das dann spürt, dass der Trainer der Trainer hat das Vertrauen in diese Schlüsselspieler, natürlich in die gesamte Mannschaft, aber gibt den Schlüsselspielern das Vertrauen. Sie zahlen es zurück, da kannst du dann sehen, das ist homogen, das läuft Und natürlich muss der Waldhof in der dritten Liga bleiben. Und so wie es jetzt aussieht, ist es ja ganz gut. Ich bin aber trotzdem gespannt, wen es am Ende trifft. Ne? Also guckt euch die Tabelle an, oben und unten. Das ist
44 Punkte reichen aktuell nicht für den Klassenhalt.
Hat er gestern
so
hochgerechnet.
Das nur so als Service.
Infratest D-Map, Jörg Schönenborn alias Jannik Bakic hat mich mit den Hochrechnungen
versorgt. Also wir steuern hier auf eine historische Saison hinaus weiterhin. Und historisch ist... Ich sag's immer wieder, ich finde diesen Absturz vom SV Sandhausen sowas von ja historisch einfach. Wenn du im Hinspiel noch Tabellenführer warst und mittlerweile bist du drei Punkte bist du schon hinterm Strich. Ich find's krass.
Wir reden jetzt über eine Mannschaft, die sich auch weiter Luft verschafft hat, denn die war da unten auch so ein bisschen mit drin, aber jetzt läuft aktuell wieder unter anderem durch den Derby-Sieg. Die Löwen besiegen Unterhaching mit 2:1 dank eines Traumtores von
Tunay Deniz!
Und dieser Mensch ist jetzt in der Leitung und Gast hier bei 4:3. Tunay Deniz, hallo,
jo,
grüß dich.
Servus, servus. Hoffe, euch geht's gut und ja, bin jetzt auf jeden Fall mit dabei.
Super. Servus.
Wir wollten eigentlich nur uns nach einem guten Rezept für Streuselkuchen erkundigen, weil wir wissen, dass du leidenschaftlicher Bäcker bist, dass es dein großes Hobby ist.
Ja, also definitiv. Ich glaube, das gesamte Koch-Ding sozusagen, das mag ich schon. Ja, da bekoche ich gern mal die Familie und ja, Rezepte bekommt er en masse, gerne auch auf meinem Instagram-Kanal.
Was ist denn so dein Top-Gericht? Was kannst du am allerbesten? Wo sagst du, das gelingt immer und das wird jedem schmecken?
Jetzt abgesehen vom Backen, glaube ich, so beim Kochen ist, glaube ich, eine leckere Lasagne immer so ein gutes Ding bei uns. Das mögen auch unsere zwei Kinder sehr gerne. Ansonsten essen wir auch liebend gerne Fisch, eine Dorade oder ein Lachsfilet oder auch mal ein Rinderfilet, wenn es sein muss, so, wenn man ein paar rote Blutkörperchen noch braucht. Aber ja. Wir mögen es auf jeden Fall als Familie sehr, sehr gerne zu essen und auch lecker.
Hast du die Mannschaft auch schon mal bekocht?
Nee, leider noch nicht. Aber ich hoffe irgendwann, dass ich mal einen leckeren Kuchen dann auch mitbringen werde in die Kabine.
Tunay, wir haben das Vergnügen gehabt vor, ich glaube, das ist jetzt gerade 2 Wochen her, Karnevalswochenende in Hannover. Und da habe ich zur Halbzeit, habe ich mir echt ganz große Sorgen um die Löwen gemacht, weil es war absurd. Ihr wart schon in der ersten Hälfte die bessere Mannschaft, was da alles gegen euch gelaufen ist. Auch in der zweiten Hälfte gekrönt von dem Ding, wo der eine den anderen aus 2 Metern anköpft auf der Linie. Dann ein klares Handspiel, das nicht geahndet wurde. Und da kommst du mit diesem Zauberfreistoß da ums Eck. Wird man am Ende der Saison sagen, wenn es ein guter Mittelfeldplatz für die Löwen war, das war der entscheidende Drehmoment der Saison?
Ja, ich glaube, das kann man auf jeden Fall so festhalten, weil wir jetzt auch, sage ich mal, gegen direkte Konkurrenten auch gespielt haben, vor allem auch gegen die zweiten Mannschaften. Da weiß man natürlich auch nicht immer, wer kommt runter, wer spielt nicht. Und ich glaube, das war schon so ein Knackpunkt auch für die Mannschaft, dass man auch nach einem Rückstand einfach zurückgekommen ist. Und ja, mit so einem Tor, dass wir das Ding dann auch, natürlich das zweite auch vom Guttau, das war ja auch überragend gemacht. Und ja, das war schon, kann man schon so sagen, als Knackpunkt für die letzten Spiele dann.
Aber dass du die Frechheit da besessen hast, so einen Freistoß zu schießen, das erinnert ja an die ganz Großen im deutschen Fußball, da muss man schon vor Selbstvertrauen oder vor roten Blutkörperchen platzen, oder?
Ja, wahrscheinlich ja. Die Jungs kennen mich auch. Ich bin immer gut für irgendwelche speziellen Momente. Ja, wenn das Ding dann in die Hose geht, dann ist jeder sauer auf mich. So war das dann auch ein erfolgreiches Ding. Und ja, so ist man natürlich auch ein bisschen der Held geworden.
Der Löwenbasler. Darf man?
Darf man nicht sagen.
Darf man nicht sagen, nee. Aber was Vigi damit ja auch angesprochen hat, das ist etwas, was ich finde, ist diese Widerstandsfähigkeit, da zurückzukommen. Jetzt auch beim S-Bahn-Derby, auch zurückgelegen. Trotzdem hat man das Gefühl, ihr seid jetzt in einer Art und Weise angekommen, wo ihr nicht mehr umkippt. Meinetwegen wackelt ihr kurz, aber ihr kommt wieder zurück. Woher habt ihr diese Mentalität? Ist es auch Patrick Glöckner, der euch das eingetrichtert hat?
Ja, ich glaube, der Trainer versucht da immer auf uns einzureden mit Statistiken, mit vielen Grafiken, was halt auch einfach Beleg dafür ist, was für eine Qualität auch in der Mannschaft steckt. Und ich glaube, das wissen jetzt auch die Leute, die einzelnen Spieler, wahrscheinlich auch die Umgebung, zu was wir eigentlich in der Lage sind, wenn wir das halt wirklich von Spiel zu Spiel einfach auf den Platz bringen, das abrufen. Also wir haben jetzt, glaube ich, unter dem Trainer haben wir jetzt, glaube ich, 3 Spiele gedreht. Ich glaube, das in Köln nach 1-0 Rückstand, dann in Hannover und jetzt auch im Derby. Und ja, das spricht auf jeden Fall für die Qualität der Mannschaft. Und deswegen, also wir lassen uns da nicht irgendwie unterkriegen durch einen Rückstand. Wir wissen einfach und glauben an unsere Qualität, dass wir immer wieder zurückkommen können. Und ja, das ist, glaube ich, der entscheidende Faktor momentan.
Und natürlich auch, dass ihr die Spiele, ich erinnere, ich habe ja das Spiel in Wiesbaden kommentiert und ich muss noch sagen, da bist du mir noch eine Entschuldigung
schuldig.
Also, schuldig. Das war eines der grausamsten Fußballspiele, das ich gesehen habe. Aber trotzdem, ihr schafft es dann immerhin in diesem Spiel die Null zu halten und dann einen Punkt mitzunehmen. Das ist ja auch ein Entwicklungsschritt.
Genau, also definitiv. Also ich glaube, wir sind auch in den letzten Spielen einfach viel, viel stabiler geworden defensiv. Wir lassen wenig Chancen zu und versuchen dann vorne natürlich immer Akzente zu setzen durch Möglichkeiten. Und ja, für das Spiel in Wiesbaden muss ich mich echt entschuldigen. Also es war auch auf dem Platz haben wir es genauso gefühlt wie ihr draußen.
Wenn wir schon beim Thema Wiesbaden sind, das war ja auch wieder eine lange Reise für euch. Wir haben eben schon ein bisschen über Reisestrapazen in der englischen Woche gesprochen. Macht das wirklich so einen großen Unterschied, ob ihr fliegt oder mit dem Bus fahrt? Beziehungsweise was ist so das... wo du sagst, das erholt irgendwie am besten?
Also ich glaube definitiv. Also ich mag es gerne lieber zu fliegen, weil man wirklich auch nicht, sage ich mal, die ganze Zeit an einem selben Ort ist, so wie im Bus zum Beispiel sitzt, sondern mal da ein Käffchen holt, mal da einen kleinen Spaziergang machen kann, man sich auch mal irgendwo anders hinsetzen kann. Das macht schon auf jeden Fall viel aus. Wir hatten das Ding zum Beispiel mit dem Auswärtsspiel in Hannover. Da sind wir zum Beispiel, also sollten wir auch hinfliegen und zurückfliegen, aber hin konnten wir nicht fliegen, weil hier in München am Flughafen gestreikt wurde. Und da sind wir, glaube ich, knapp über 9 Stunden mit dem Bus hingefahren. Also das ist schon dann eine ordentliche Strecke auf jeden Fall. Das spürt man dann auch in den Knochen. Zurück sind wir dann geflogen und waren, ich glaube, nach 2,5 oder 3 Stunden waren wir dann in München wieder am Trainingsgelände. Also da fliegst du halt 50 Minuten mit eine Stunde vorher da sein, dann rausgehen und zum Flughafen fahren. Also das spart
ist ein Faktor auch, im Grunde genommen.
Ja, auf jeden Fall.
Es betreute Sie Ihr Reiseberater von der Grünwalder Straße, Tunay Deniz.
ihr müsst euch einfach so, genau. eine kleine Pantry-Küche in euren Bus einbauen. Dann kannst du die langen Fahrten nutzen und kannst die Mannschaft bekochen.
Ja, eigentlich müsste man das auf jeden Fall so machen, weil also 8-9 Stunden, das ist wirklich schon hart so mit dem Bus.
Eine Frage vielleicht noch. Passt der Trainer vielleicht auch deshalb so gut? Er hat ja auf all seinen Stationen immer versucht, einen spielerischen Ansatz zu wählen. Und ihr habt ja wirklich geile Zocker in der Truppe. Könnte das schon der Beginn einer Erfolgsgeschichte sein?
Ja, also wir wissen, dass wir gute Fußballer in unseren Reihen haben. Das hat der Trainer, glaube ich, auch bemerkt und erkannt. Und ja, wir versuchen einfach, glaube ich, die Stärken von jedem einzelnen Spieler auf den Platz zu bringen. Und ja, ich auf meiner Position versuche natürlich jeden so gut wie es geht in Szene zu setzen, wo seine Stärken auch in den Vordergrund rücken. Und ich glaube, mit dieser Richtung fahren wir momentan ganz gut.
Was, wir reden ja eigentlich jede Woche über die Münchner Löwen, weil es einfach ein Verein ist, der fasziniert, der hat bundesweit viele Fans, viele sind sich einig, dritte Liga ist eigentlich zu wenig. Was bedeutet es dir eigentlich ganz persönlich als Fußballer, für so einen Club wie 1860 München zu spielen? War das so eine Erfüllung eines Traums?
Ja, also definitiv. Also ich bin ja jetzt nicht mehr der Jüngste. Zu meiner Jugendzeit waren die Löwen auch noch ganz, ganz weit oben. Also mein Vater kennt da auch die ganzen Spieler noch von früher, wo die noch in der Bundesliga gespielt haben, sei es Benny Laut oder andere Spieler auch. Und also meine Familie ist da auf jeden Fall sehr, sehr stolz auf mich und ich selber natürlich auch, weil man das früher, sage ich mal, im Fernsehen gesehen hat und jetzt selber für diesen Verein dieses Trikot oder auflaufen darf, dieses Trikot tragen darf. Das ist schon auf jeden Fall was ganz Besonderes.
Was würdest du sagen, fehlt den Löwen, um wieder dorthin zu kommen? Oder hast du jetzt das Gefühl, ihr seid auf dem richtigen Weg?
Ja, also was fehlt? Wahrscheinlich fehlt einfach die Kontinuität, dass man sagt, dass man viele Spiele in Folge, sage ich mal, gewinnt oder auch nicht verliert. Das fehlt so ein bisschen. Das hat man auch, also es zieht sich jetzt über die ganze Saison hinweg. Da gewinnt man halt 2-3 Spiele und dann verliert man halt hinterher auch nochmal wieder 2-3. Und ja, auf eine Saison gesehen darf das auf jeden Fall nicht passieren. Da muss einfach die Konstanz gegeben sein, so über die ganze Saison, dass man dann auch, sag ich mal, oben oder so mitspielt.
Eins noch für dich, weil er gerade Basler gebracht hat. Piotr Nowak oder Thomas Hessler, die haben früher so Freistöße geschossen und die waren in der großen Zeit bei den Löwen.
Zu, ne? Recht eine Schelte.
Ja, ja. Vom Papa.
Ja.
Aber das ist natürlich auch von dir ganz großes Dennis, um es mal so zu sagen. Oder wie wir beim Magenta Sport sagen, ganz großes
Dennis!
Wie oft guckst du dir solche Traumtore eigentlich nochmal an? Das will man schon nochmal sehen, oder nicht?
Ja, auf jeden Fall. Also ich gucke mir meistens das ganze Spiel nochmal an. Nach
das Wiesbaden-Spiel.
Das tatsächlich nicht.
Zum Einschlafen, ne?
Genau, da habe ich mehr geskippt, als mir das Spiel dann angeschaut. Da wusste ich ja ungefähr so, wo meine eigenen Szenen dann auch sind. Da schaut man sich das doch schon gerne an. Was kann ich verbessern? Wo kann ich mich noch viel, viel weiterentwickeln? Und ja, ich glaube, in jedem Alter kann man sich da noch weiterentwickeln.
Das interessiert mich jetzt. Das heißt, du sitzt im Bus und schaust dann magentasport.de oder wie guckst du dir das Spiel an? Kriegt ihr da nochmal einen extra Stick? Dann ist der Service von magentasport.de doch ganz gut, ne?
Nee, ich hab einen Account, also ich support das auch. Bei Magenta Sport habe ich da einen eigenen Account und da schaue ich mir die Sachen dann an. Da muss ich nur ein bisschen warten, bis das ganze Spiel dann hochgeladen wird.
Aber es dauert ein bisschen. Aber innerhalb der 9 Stunden Rückfahrt ist er irgendwann da.
Bei 8-9 Stunden macht das jetzt nicht so einen Unterschied.
Ich habe noch eine Frage an den gebürtigen Berliner. Ich weiß gar nicht, hast du ein Herz für die Hertha oder bist du eher Unioner?
Nee, also definitiv Herz für die Hertha.
Okay, und kannst du dir vorstellen, dass die Hertha in die dritte Liga kommt oder ist das jetzt seit dem Wochenende irgendwie passé?
Ja, davor konnte ich es mir durchaus schon vorstellen, aber ich dachte, nee, das kann eigentlich nicht passieren so. Und ich glaube, jetzt mit dem letzten Spiel gegen Braunschweig haben sie dann nochmal das unterstrichen, dass sie eigentlich nicht in die dritte Liga gehören, sondern eher in die Bundesliga.
Aber das wäre doch ein Traum, oder? Tunay Deniz im Berliner Olympiastadion für die Münchner Löwen gegen die Hertha.
Das wäre wirklich ein Träumchen, ja.
Aber dann in der zweiten Liga höre ich raus. Genau. Ne?
In der zweiten Liga wäre natürlich noch schöner.
Dann bedanken wir uns bei Tunay
Deniz
für deine Zeit. Liebe Grüße nach München an die Mannschaft und viel Erfolg für den Rest der Saison. Bis bald, Tunay. Danke dir.
Danke euch.
Schönen
danke
freien
für die
Tag.
Einladung.
Danke dir.
Danke.
Tschüss.
Ciao. Tschüss.
Sympathisch. Herrlich. Geiler Typ. Total.
Und wir haben ja noch was von den Löwen hier rumliegen, ne?
Ja.
Wir haben ja noch ein Trikot.
Wo ist das eigentlich? Das habe ich dir
das liegt hier hinten. Da. Warte mal, ich hol's mal.
Die Münchner Löwen haben uns ein Trikot gegeben. Eins vom Kapitän und auch noch signiert vom Kapitän Verlat. Und das
ich hab's durch die Republik getragen.
Sogar durch Karneval durch.
Ja. Du hattest das im Zug mit dabei, wo du mit den ganzen Löwenfans
ja, klar, gefangen, klar. Ja. Wenn die das gewusst hätten. Und ich bin dann als Jesper Verlat im Karneval gegangen und muss sagen, ich war sehr erfolgreich. Also
Tobi hat gerade dran gerochen.
Nee, das ist schon, das habe ich dann natürlich nochmal gewaschen nach
Karneval. Also du warst sehr erfolgreich. Man hätte eine Lione auf dir braten können.
Ich habe es bei 30 Grad gemacht.
Ja, und jetzt ist natürlich die Frage, wir wollen das ja nicht behalten, das Trikot von Jesper Verlat. Blütenweiß, richtig schönes Ding. Also ich würde es schon gern behalten.
Das ist
aber
echt schön, ja.
Ja, man merkt das schon.
Können wir natürlich nicht machen. Wie bringen wir das unter die Leute? Yannick, du hast dir doch bestimmt was ausgedacht.
Nein.
Siehst du nicht. 4:3-Phone oder was? Ja?
Ich hätte eine Idee. Also die Löwen sind ja eine von 15 deutschen Mannschaften, die ein Europapokalfinale erreicht haben. So, ne, damals gegen West Ham verloren, 66 in London. War bitter, dass das Finale da war. So, ein großer deutscher Club. Wer die anderen 14 sauber hintereinander aufmacht, ohne Fehler, kriegt dieses Trikot.
So. Ja, und das als Sprachnachricht auf unser 4:3-Handy.
Ja. Und zwar wirklich ungelogen, ohne dass man es abliest oder sowas. Ne?
Ungegoogelt.
Ja. Ungegoogelt.
Zuerst kommt mal zuerst.
Und zwar immer so richtig, wie wir auch immer die Frage der Woche richtig
ganz
beantwortet
genau
haben bislang.
Sind ja immer noch ohne Niederlage. Ja.
Reihenfolge ist egal, ne? Also es muss nicht chronologisch sein.
Reihenfolge egal.
Hauptsache 14 andere Clubs.
Ganz genau.
Aber einen Tipp kannst du noch geben, einen Verein kannst du noch mitgeben. Komm, gib
okay
ihn mit.
Ich sag, dass der HSV die Champions League und den Europapokal der Pokalsieger gewonnen hat.
So,
also ein
Zweifache.
Genau, der Zweifache.
Okay, dann machen wir das auch so. Wenn ihr also das Löwentrikot haben wollt, dann per Sprachnachricht auf unser 4:3-Handy. Nummer steht in den Shownotes, ganz wichtig. Und dann bitte die 15 deutschen Europapokal-Finalteilnehmer. Und wir machen weiter mit dem, was sonst noch passiert ist am Wochenende in der dritten Liga. Und haben ja eben schon kurz über Essen und Dresden gesprochen. bleiben vielleicht nochmal kurz dabei. Das war ein interessanter Nachmittag. Also richtig gutes Spiel, richtig gutes Fußballspiel. Am Ende die Punkteteilung durchaus in Ordnung. Aber für Dresden natürlich, also die machen sich schon auch schwer da oben. Also ich glaube, dass sie am Ende der Saison aufsteigen werden. Aber sie machen es spannend, sagen wir es mal so.
Ja, also das, guck dir das da oben an. Es ist keiner, der einfach davon zieht. Es ist immer einer und auch Dynamo Dresden, wo du denkst, und jetzt kommt der Schritt. Er kommt nicht. Er wird auch noch nicht kommen. Es wird bis zum
er wird auch gar nicht mehr kommen. Also
das wird auch.
Sie werden nicht diese Maxime bekommen.
Genau, irgendwie am Ende mit 80 Punkten und jeder guckt und sagt, ja gut, der erste Platz ist vergeben. Das wird es nicht geben. Aber, und du sagst ja auch, die werden das dann schon schaffen und sowas. Das darfst du dir aber nicht mehr allzu häufig. Und ich nehme nochmal das, habe ich das eigentlich hier gesagt oder haben wir das vorher besprochen mit der englischen Woche? Im April kommt ja die englische Woche nochmal. Mhm. Und auch die wird nochmal extremst entscheidend. Extremst gibt es nicht. Extrem entscheidend. Wenn du da als Dynamo Dresden auch wieder federn lässt und die anderen kommen dann, wie dann jetzt der FCS, der das vielleicht dann wieder umdreht, die englische Woche, dann hast du irgendwann ein Problem. Ich bin auch weit davon entfernt zu sagen, die packen das nicht. Aber du darfst jetzt nicht mehr allzu viele federn lassen.
Was ich mitgenommen habe aus diesem Spiel, ist diese Unaufgeregtheit von Thomas Stamm, der das alles so richtig runterzieht. Man versucht immer, oder wir versuchen von außen immer Druck aufzubauen und er zieht es immer direkt runter. Es sind noch so viele Spiele und wir sind nicht die Besten. Und von Pipo habe ich mir auch viel mitgenommen aus dem Kommentar. Er sagt auch, Dresden hat im Grunde genommen, ist sehr komplex, Dresden hat keine richtig große Schwäche, aber sie haben jetzt auch nicht diese große Stärke, dass sie alles wegdominieren. Und der O-Ton von Lukas Böder nach dem Spiel, den fand ich sehr beeindruckend, wie er selbstsicher dann aber am Ende gesagt hat, so, wir haben so eine geile Harmonie in der Truppe, wir schaffen das.
Lukas Böder ist übrigens ja auch ein Thema, der hat das Tor gemacht, Family und er aus Essen. Das Tor hat er seinem toten Papa gewidmet, der dann noch den Todestag hatte und gab ja dann auch Tränen und da sieht man mal, was das so bedeutet und was das für eine emotionale Achterbahnfahrt für ihn auch war und dann vor ganz vielen Familienmitgliedern und Freunden, die dann gemeinsam sozusagen mit diesem Tor nochmal an den Papa gedacht haben, der ja auch in Essen, aber bei Schwarz-Weiß gespielt hat. Also was für eine Geschichte.
Ganz tolle Geschichte, übrigens Schwarz-Weiß, auch mal DFB-Pokalsieger. Es gibt drei Städte in Deutschland, oder beziehungsweise es gibt drei Städte, die zwei DFB-Pokalsieger in ihren Stadtmauern beherbergen.
München?
Genau, die Bayern und die Löwen. Essen mit Rot-Weiß und Schwarz-Weiß. Und Wien.
Ah.
Ja, das ist eine Masterfrage, die gebe ich jetzt einfach mal dazu, sonst hätten wir da das Löwentrikot auch nochmal verlosen können.
Nee, ein Rapid-Trikot von Thomas Kraus.
Übrigens, englische Woche für Saarbrücken, Reisen, habe ich gerade geguckt. Heimspiel Samstag gegen Osnabrück, Heimspiel Dienstag gegen Aue, Auswärtsspiel Freitag in Wiesbaden. Ich glaube, da gibt es keine Flüge. Von Saarbrücken nach Wiesbaden kannst du sogar mit dem Bus fahren.
Das glaube ich auch.
Das ist gut.
Ja, das ist gut für den FCS.
Wiedergutmachung des DFB.
Nochmal zurück zu dem Spiel. Ich möchte auch nochmal Lukas Böder erwähnen und grüßen. Richtig guter Typ, war ja lange im Interview danach und ja, es ist einfach der Fußball, der dann solche Geschichten schreibt, ne? Dass ausgerechnet er in Essen dieses Tor macht, dieses emotional wichtige, aber sportlich auch wichtige, dass sie einfach dieses Spiel nicht verlieren. Das war schon toll und das hat man ihm wirklich sehr gegönnt, denn er schießt jetzt nicht so wahnsinnig häufig Tore. Das letzte davor war irgendwann mit Saarbrücken, also das lag schon eine Zeit zurück. Und ansonsten ist es bei Dresden so, nein, die haben keine Schwäche, keine erkennbare zumindest. Die haben einen super breiten Kader, die tauschen dann durch. Der hat da fast die komplette vordere Linie getauscht, aber da spielen dann auch Leute, die jede andere Mannschaft mit Kusshand nehmen würde.
Schapina kommt von der Bank.
Ja, der hat es nicht einfach gehabt übrigens in Essen, der wurde richtig ausgepfiffen. Ja, und dann haben sie aber nicht in jedem Spiel, aber oft ja schon auch die individuelle Klasse, die dann auch Spiele entscheiden kann. Und deswegen glaube ich nicht, dass sie das noch irgendwie verhühnern.
Nein, aber als Top-Mannschaft, und das ist ja auch noch so etwas Entscheidendes, was ich ja gerade auch bei den Löwen gesagt habe in Wiesbaden, wenn du dann eine Top-Mannschaft sein willst und du hast solche Momente, solche Spiele, solche Rückschläge, wie auch immer, dann darfst du zumindest nicht verlieren.
Ja, und das ist ja, also ich glaube nicht, Dresden ist seit Jahren der Top-Favorit. Sie sind Erster. Es sind knappe Abstände bis Rostock, wenn ich das einrechne, eventuell mit 3 sind es 6 Punkte. Das ist nicht so viel. Aber sie scheinen dieses Jahr irgendwie nervlich stabiler. Und da musst du halt in Essen bei der Mannschaft der Stunde, musst du einfach mal einen Punkt mitnehmen. Haben sie gemacht, Auftrag erfüllt am Wochenende. So, jetzt spielen sie gegen Wiesbaden zu Hause. Da ein Sieg, das wäre dann schon in die richtige Richtung.
Ja, zu Hause als Aufstiegsfavorit ist immer ein Pflichtsieg, egal wer kommt. Sie könnten an den Standards arbeiten, das ist eine Sache. Die haben irgendwie gefühlt immer eine zweistellige Eckenanzahl pro Spiel und da holen sie relativ wenig raus, auch wenn sie jetzt ein Tor erzielt haben nach einer Ecke. Übrigens, das wollte ich auch noch erwähnen, Timon Schulz, der Schiedsrichter, der wurde ja sehr angegangen nach dem Spiel, auch von dem Essener Publikum, aber der hat zwei ganz entscheidende Situationen sehr, sehr gut gesehen und bewertet. Zum einen dieser indirekte Freistoß für Rot-Weiß Essen und die Ecke vor dem 1-1 von Dresden, die war auch korrekt. Das kann man da im Stadion nicht immer so direkt sehen, aber es war schon eine sehr gute Schiedsrichterentscheidung, muss man schon sagen.
Unheimlich junger Schiedsrichter noch, war sein größtes Spiel bis dato, hat tatsächlich eigentlich das meiste richtig gepfiffen, aber wie du sagst, im Stadion siehst du es natürlich nicht und dann schaukelt sich das hoch, dann sind es manchmal so 50-50-Entscheidungen, die dann gegen die Heimmannschaft fallen und dann erntest du natürlich im Laufe der 90 Minuten irgendwie Pfiffe, weil die Essener ja auch nicht so richtig happy waren. Die wollten das Ding gewinnen, waren noch kurz davor mit diesem indirekten Freistoß, können sich auf 2-0 stellen. Aber Ahmed Aslan, dem gehört auch ein großes Lob, der hat auch wieder eine richtig starke Partie gemacht, jetzt 5 Tore in den letzten 8 Spielen. Der ist ein richtiger Faktor geworden jetzt für die Essener, also herausragend jetzt auch wieder am Samstag. Aber so den indirekten Freistoß aus 5 Metern, hat er auch gesagt, ja, was willst du da machen? Da stehen halt 11 Leute auf der Linie.
Man hat richtig gesehen, man weiß gar nicht, okay, was machen wir jetzt? Wie legen wir uns den Ball hin? Gibt es dazu eine Variante? Sonst hast du bei jeder Ecke, bei jedem Freistoß hast du ja irgendwie eine Variante. Gab's nicht. Also es war so wirklich völlige Planlosigkeit und ich fand auch die Ablage von Martinovic.
Ja, nicht ganz glücklich. Ja, war nicht ganz anders abgesprochen.
Das war katastrophal.
Er legt ihm ein bisschen zu weit vor.
Er berührt den Ball und dann darf ja Dresden schon anlaufen. Eigentlich muss er ihn nur antippen. Und ich glaube, damit hat Ars dann auch gerechnet, aber ganz kurioses Thema.
Aber Koschin hat ja auch gesagt, sowas trainieren wir natürlich auch nicht. Und deswegen ist, ist es dann immer so ein bisschen Lotto. Also kannst ja nur voll draufhalten.
Kommt ja einmal in 10 Jahren vor so eine Szene.
Wahnsinn, hier mal so, wie die beiden sich so über dieses Spiel unterhalten. Ja, ne? Das ist, als wäre man dabei gewesen.
Ja, aber wir beide sitzen hier, wir bestellen nicht abgeholt in der Bushaltestelle. Ne?
Da kommen wir gar nicht mehr zu Wort.
Ja. Das geht uns zum Glück ja nie so, Janik. Ne?
Aber übrigens zum Thema Schiedsrichter, hat ja eine Kickernote 3. Eine Sache dürfen diese ganzen Fans natürlich auch nicht vergessen, auch wenn sie irgendwie in anderen Sphären denken und denken, wo kommen wir hin und sowas. Dritte Liga, da sind ganz viele junge Schiedsrichter, die gerade die Karriere starten. Ja, also, dass da auch Fehler passieren und sowas, das gehört dazu. Trotz alledem würde ich mich natürlich als Fan auch aufregen, aber das sollte man dann schon immer auch ein bisschen in normale Bahnen lenken. Ein Thomas Wagner zum Beispiel habe ich noch nie gesehen, dass er sich erstens grundsätzlich aufregt, aber wenn, dann auch nicht über Schiedsrichter.
Ich dachte, du wolltest sagen, ich hätte früher vielleicht auch Fehler gemacht. Dann habe ich überlegt, habe ich überhaupt jemand schon mal einen Fehler gemacht?
Nein, nur über Ticket-Toreros oder was hast du eben gesagt?
Es gab noch ein interessantes Fußballspiel. Strassi, da warst du ja vor Ort. Bielefeld siegt in Osnabrück 1-0. Wie war das?
Ich habe es mir ehrlich gesagt, ich hätte mir gewünscht, dass da mehr Derby drin gewesen wäre. Also das war ein ganz normales Drittliga-Fußballspiel ohne, wenn man mal so die Schlussphase ausklammert, ohne die Derby-Atmosphäre. Da ist ein bisschen, da waren gerade so aus Osnabrücker Sicht natürlich, da merkt man so, die haben viel erreicht in den letzten Wochen, das hat auch viel Körner gekostet und jetzt musst du gucken, dass du all deine Sachen bei dir behältst. Das war nach vorne leider nicht gut. Das war von Arminia Bielefeld im Stile einer Spitzenmannschaft, die auch kein überragendes Spiel machen, aber eben dieses eine Tor, was sie dann schießen. Rousseau, der dann für diese Momente, wo du das Gefühl hast, so hier geht nicht viel, nach einer Standardsituation, die eigentlich auch keine Gefahr erzeugt, aber durch den Fehler vom Torhüter und vom Abwehrspieler, die sich so ein bisschen selber irritieren oder gegenseitig irritieren, kommt Russo dann zum Abschluss und macht den Treffer. Und dann will ich den Osnabrückern vor allen Dingen in der letzten halben Stunde gar nicht absprechen, dass sie es versucht hätten. Aber dabei ist es auch geblieben. Antwerpen hat danach auch gesagt, ist alles gut, aber eine Torchance hätten wir dann schon gebraucht. Und damit hat er alles richtig gesagt. Bei Bielefeld hast du gemerkt, nach 60 Minuten, so, jetzt heißt es nur noch Überlebenskampf. Wie schaffen wir es hier, die Null zu halten und diese scheiß 3 Punkte mit nach Hause zu nehmen? Man muss sagen, ja, gut, auch die das Stärke kann die Arminia.
Sie. Die Stärke haben sie jetzt 9-0, das ist der Topwert in der Liga.
Genau, aber vor allen Dingen mit kaum Kräften. Ne? Also das war, du hast gesehen, die waren leer. Und das ist für mich dann auch fantastisch, also crazy gewesen. Kniat wechselt gar nicht komplett. Ne? Hat, glaube ich, 3 Spieler ausgewechselt. Guck das gerne nochmal nach. Aber da wären noch Optionen möglich gewesen. Der wollte einfach, dass die sich zerreißen und sie haben sich zerrissen. Das war schon à la Bonheur. Bei Osnabrück gab es auch das ein oder andere gesundheitliche Ding. Amoako hatte Magen-Darm, saß dann zumindest auf der Bank, ist dann auch noch wieder reingekommen, aber ihm hat man auch angemerkt, so, der hat da jetzt nicht so die 100%. Irgendwie sollte dieser Tag, hätte schön sein können, er war aber unterm Strich einfach nur ein normaler Tag an der Bremer Brücke.
Der Kicker titelte heute so schön, Russo, der Quarterback von Arminia Bielefeld.
Ja, weil der Knie hat das sozusagen gesagt hat.
Ah ja, okay.
Und damit hat er auch recht. Er hat eine enorm wichtige Position, aber es lastet auch viel auf ihm. Aber das kann er. Er muss nach vorne und er muss nach hinten. Und er hat einen fantastischen Schuss, das muss man ja sagen. Der müsste eigentlich viel mehr Tore, es war erst sein zweites Saisontor. Aber er macht dann halt solche Tore in dieser entscheidenden Phase. Und die Bielefelder sind drin. Yannick Bakic hat es immer gesagt, die Bielefelder sind mit dabei.
Für Bielefeld war es jetzt eine ziemlich geile Woche mit dem Sieg gegen Saarbrücken und jetzt gegen Osnabrück. Muss man sich bei Osnabrück Sorgen machen wegen dieser Heimbilanz?
Na gut, du verlierst jetzt das zweite Mal hintereinander zu Hause. Das ist ja das, was Strassi gesagt hat. Wenn du so eine Aufholjagd hinlegst, das kostet Körner, dann haben wir darüber spekuliert, was macht's dann mit dir, wenn du jetzt erstmals kurz über dem Strich atmest du dann durch als Mannschaft und kommst in diesen Flow nicht mehr zurück. Wir haben sie gegen Wiesbaden gesehen und jetzt gegen Bielefeld. Ich würde mir jetzt nicht grundsätzlich Sorgen machen, aber sie haben ein schweres Restprogramm und im Moment fehlt so ein bisschen die spielerische Komponente in Heimspielen. Da war gegen Wiesbaden schon wenig, da war jetzt gegen Bielefeld, spielen sie gegen 60, das ist das nächste Heimspiel. Ich glaube, das wird schon so eine kleine Wegmarke, wenn du da punktest oder gewinnst im besten Falle. Ich glaube, dann geht's peu à peu weiter hoch. Solltest du wieder verlieren, dann wird es dann wahrscheinlich doch nochmal spannender nach hinten raus, als wir das gedacht haben.
Welches Werkzeug holt jetzt Antwerpen aus der Kiste?
Das ist eine große Frage. Ich würde ja absolut sagen, du brauchst Bamuaka Simakala. Also wenn du dir das anschaust nach vorne, ich glaube Simakala hätte zumindest, also der hat ja Torgefahr.
Ganz Osnabrück stöhnt jetzt auf, oh nein, das Simakala hat
ja
wieder.
Ja, ich mache gar kein Thema. Der Antwerpen hat es ja im Prinzip zugemacht. Simakala ist finito la musica. Aber da müssen die anderen schon gut sein. Also Guguatze kommt rein zum Beispiel. Da hast du gemerkt, das ist auch einer mit Tempo, der hat auch ein Näschen und sowas, aber hat der die Tore, also ich glaube, der ist noch ohne, oder ein Treffer.
Doppelpack hat er doch gemacht
Doppelpack.
In Hannover, glaube ich, ja.
Dann Müller.
Gesperrt
den,
jetzt, ne?
Ja, der den Doppelpack gegen Cottbus gemacht hat. Der hat natürlich Körperlichkeit, kann mit dem Rücken zum Tor und so weiter und so fort. Aber so, dass da
oder
mal
braucht jetzt den Döpper-Dübel aus dem Handwerk.
Der Döpper hat gelb gesehen. Der war heiß, ich sag's dir. Das war so geil zu sehen. Das ist jetzt übrigens nur ganz normal, das ist kein Vorwurf oder sowas, sondern die Bänke haben das Derby gelebt, das war klar. Der vierte Offizielle, der muss mit so einem Schädel nach Hause gefahren sein, das war wirklich geil mit anzusehen. Hat mir sehr viel Spaß gemacht.
Ich muss zu Markus Müller, muss ich noch was fragen, der ist dann ja runter vom Platz und hat vor Wut gegen die Werbebande getreten, gegen diese LED-Bande. Da sieht man da im Fernsehen auch, da ist irgendwie was kaputt gegangen in dem Ding.
Das wird er jetzt zahlen.
Ja, muss er das selber zahlen oder wer zahlt das in dem Fall?
Klarer Versicherungsfall, glaube ich.
Haftpflicht oder was?
Das würde ich schon sagen, ja.
Was? Ich dachte jetzt wirklich, er meint das ernst. Das ist ja Wahnsinn.
Ja, Arbeitsunfall.
Aber das hat man ja gesehen, dass das Willkür, das war...
Nee, klar, der muss das selber zahlen.
Der ist ausgerutscht.
Okay. Mausgerutscht.
Ich weiß auch manchmal nicht, ganz ehrlich, ich will das gar keinem unterstellen, aber manchmal habe ich auch das Gefühl, die denken dann, ich muss jetzt irgendwas machen, damit es noch spektakulärer ist, wie Klinsmann damals in die Kiste reingetreten hat. Also das ist relativ sinnbefreit.
Und er hatte gelb und er hat gefoult und die gelb-rote war richtig.
Ich glaube, bei Klinsmann damals war aber nicht mit einberechnet, dass diese Tonne wirklich bricht, also dann bleibt er so ein bisschen da drin hängen.
Genau, das war das Lustige, dass er drin... Und es kam Carsten Lakis rein, sein einziger Bundesliga-Einsatz damals, ne?
Boah, das hätte ich nicht gewusst. Hm? Carsten, wer ist das? Carsten Lakis?
Auch eine Drittliga-Legende. Kannst du mal, ist die Hausaufgabe für dich bis nächsten Montag. So, haben wir dann sonst eine Frage?
Ja, wo wir ja schon so munter beim Quizzen sind, ich hätte da noch was.
Siehst du mal, was du mit deiner Frage in Gang gesetzt hast?
Was denken Sie?
Dass man sich auch Gedanken darüber macht.
Die Frage der Woche.
Ja, gute Frage.
Jetzt habe ich ja erst gehört am Anfang, das ist Fabi Klos.
Ja, immer schon gewesen. Ja, haben wir nicht geändert seitdem.
Okay.
Ja. Die Frage der Woche ist eine Frage, die kommt von euch aus der Community rund um die dritte Liga. Stellt uns gerne eine Frage per WhatsApp-Sprachnachricht auf unser 4:3-Handy. Die Nummer steht in den Shownotes. Bitte denkt auch an die dazugehörige Antwort. Bisher haben wir immer alles lösen können, also fast immer alles. Also
wir haben bei Teilaufgaben mal eine Teilaufgabe, aber wir stehen bei 27:3 Punkten.
Ja, wir haben nie nichts gewusst,
genau,
sagen wir es mal so.
So.
Und hier kommt die Frage der Woche für heute.
Ja, liebes 4:3 Team, ja, dann sind wir einmal hier aus Essen. Und zwar sind wir ja im Pott hier für unsere Sprüche und legendären Aussagen bekannt. Auch gerne mal genannt Freischnauze. Und darum handelt sich auch etwas meine Frage. Und zwar suche ich einmal einen Spieler, der in der Vergangenheit, also sehr, sehr weiten Vergangenheit, zumindest für mich, ich habe ihn nie live erleben dürfen, suche ich einmal einen Spieler, der durch seine Aussage damals die, gleichzeitig die Namensgebung für sein jetziges Restaurant und Hotel getätigt hat. Und ich möchte einmal gerne von euch wissen, wer das ist und um welche deutsche Fußballlegende es sich handelt. Und andererseits möchte ich gerne einmal wissen, bei welchem Verein er denn gespielt hat. Als kleinen Tipp, der Verein ist noch aktiv in der dritten Liga und ehemaliger Bundesligist. Vielleicht hilft das euch ja und ich gebe euch natürlich auch noch in der nächsten Audio einen kleinen Hinweis.
Also erstmal Dankeschön für die Frage. Ich schmeiß einfach mal den Namen Willi Entelippens rein.
Genau.
Ich verwarne ihn, ich danke Sie.
Ja, genau.
Ich weiß aber nicht, wie
der hat auch ein Restaurant.
Genau, ich weiß aber nicht, wie das heißt.
Ente.
Ah, das heißt Ente, okay.
Willi Ente.
Ja, ja, gut, okay, genau. Dann haben
also ich glaube, es ist nicht, ich danke Sie.
Nein, aber der Spitzname könnte ja nur Ente sein oder ich danke Sie. Ne? Das war ja zum Schiedsrichter, der hatte ja, glaube ich, angeblich sogar.
Ich verwarne Ihnen.
Genau, ja, da hat er, glaube ich, sogar rot bekommen. Und er hat ja die geile Wette auch mal gehabt mit Sepp Maier. Sepp Maier sollte ihm in einem Bundesligaspiel den Abstoß hinschießen. Und er hat gesagt, wenn du das machst, schieße ich dir den Ball in den Arm zurück. Und Sepp Maier hat es nicht gemacht, weil er gesagt hat, er traut ihm nicht, dass er den Ball nicht reinknallt.
Aber, geiler Spieler. Aber kurze Frage, wie heißt dann das Restaurant?
Ente?
Oder?
Nee, ich glaube.
Ich danke Sie.
Ich weiß auf jeden Fall, dass es, glaube ich, aber nicht in Essen ist, sondern in Bottrop oder so.
Ja. Aber das werden wir ja gleich wie das
Restaurant. Wir hören erstmal nochmal den Hinweis.
Vielleicht werden wir eingeladen.
Einmal, falls ihr den kleinen Hinweis noch braucht. Dieser Verein ist einmal in seiner Historie deutscher Meister geworden. Und einmal deutscher Pokalsieger und stand noch einmal im DFB-Pokalfinale vor, ja, diesem Jahr jährt sich zum 21. Mal.
Den Hinweis haben wir, glaube ich, jetzt nicht unbedingt gebraucht. Hier kommt die Antwort von Anselm.
Gesucht ist natürlich unsere lebende Legende Willi Entelippens, der damals die gelbe Karte sah und der Schiedsrichter zu ihm sagt, ich verwarne ihn. Beziehungsweise ich verwarne Sie. Und Willi Lippens daraufhin sagte, ich danke Sie und zack, die gelb-rote sah. Zack war natürlich der Name für sein jetziges Restaurant und Hotel gegeben und wurde natürlich zu einer Legende bei uns. Natürlich auch noch wegen seinen ganzen legendären Nachmachen von unserem damaligen Trainerlegende und auch generell als kleiner Clown oder früherer Thomas Müller im Ruhrgebiet, könnte man fast sagen. Und der Verein, den ich natürlich suche, ist einmal Rot-Weiß Essen. Vielleicht habe ich euch ja knacken können. Wenn nicht, vielleicht fällt mir ja noch mal was ein. Ich wünsche euch auf jeden Fall viel Spaß mit der Folge und bis dahin. Tschüss.
Das Schöne ist, sowas vergisst man ja nicht, weil ja im Essener Stadion auch immer noch so ein Banner hängt mit
Ich danke Sie.
Das hilft einfach, sowas nicht zu vergessen.
Und Entelippens jetzt auch in dem Sondertrikot zu sehen. Die haben ja ein Sondertrikot wegen Deutsche Meisterschaft 1955. Wirklich dieses ursprüngliche mit diesem weißen Dreieck auf dem roten Trikot. Super schönes Trikot. Das ziehen sie an in, weiß ich nicht, 2-3 Wochen. Und da haben sie bei Instagram die Spieler damit fotografiert. Und Willi Entelippens hat es auch an.
Ja, schön. Können wir doch hier verlosen.
Schick mal rüber.
Schick mal 5 Stück rüber.
Veggie, musst du weg.
Ich fahre jetzt nach Essen und hol die Trikots ab.
Ja, hol mal die Trikots. Schöne Länderspielpause, natürlich.
Dankeschön.
Wir sehen uns dann in 2 Wochen wieder, ne? Oder?
Schönen Urlaub.
Hören wir alle schon auf?
Jetzt ist
Veggie,
jetzt
wir
ist
machen
überhaupt
noch mal.
Keine Zeit mehr für die Impulsreferate von Veggie über den Landespokal. Es gibt so viele spannende Duelle. Aber
absolut. Was wollt eins für eins, was willst du wissen?
Sandhausen muss in Gensingen ran.
Nee,
nicht Gensingen, sorry, wie komme ich da drauf? In Gommersdorf.
Gommersdorf spielt Landesliga im Fußballverband Baden und hat in der letzten Runde ja den Waldhof rausgeschmissen. VfR Gommersdorf. Ja, ich würde sagen, im Moment eine schwierige Aufgabe für Gensingen. Tschüss, Männer. Macht's gut. Servus.
Und ich habe noch einen Podcast-Tipp, wo wir gerade den Trailer nochmal gehört haben. Fabi Klos hat jetzt einen Podcast. Mhm.
Ja. Seitenwechsel
mit Dr. Turid Knag. Da geht es auch mal um andere Dinge. Moment, ich muss hier Veggie durchlassen.
Veggie muss ausparken.
Ja, auch. Die Ticket der Welt.
Ja, ich habe ihn auch schon gehört.
Ja, wunderbar. Fabi erzählt von seiner Panikattacke, die er hatte als Profi im Bus auf dem Weg nach Dortmund. Das ist dann mal etwas, was man, darüber hat er öffentlich auch noch nie gesprochen, aber da werden Gäste kommen, die über mentale Probleme, über irgendwie psychische Erfahrungen negativerseits berichten. Und habe ich sehr gerne gehört. Klar, hört sich jetzt blöd an, aber bin auch sehr gespannt auf die zweite Folge. Dort erzählt er dann natürlich, wie es da weitergeht mit dieser Thematik, was die Panikattacke angeht.
Soll nicht nur immer sowas das genau. Thema sein, sondern grundsätzlich Themen, die so in der Schnelllebigkeit des Fußballs einfach keinen Platz finden, weil man ein bisschen breiter darüber diskutieren muss. Und auch Turit Knag, hervorragende ehemalige Fußballerin natürlich und auch mittlerweile ja Kollegin, die man häufig sieht. Also das kann man sich gut anhören mit den beiden.
Und damit er nicht beleidigt ist, Steven, ja, Pottbolzer Podcast kann man sich auch immer anhören.
Ich habe es noch nicht gehört, deswegen, aber wir haben ja jetzt genügend Zeit in der Länderspielpause darüber, das zu hören.
Mehr alles klar. Ich habe fertig.
Dito.
Ja, jetzt ist Länderspielpause und dementsprechend kommen wir nächste Woche Montag nicht raus.
Nein, ich fliege jetzt nach Los Angeles.
Jetzt wirklich?
Ja, morgen.
Okay,
hast du ein Visum? Ja, ich habe, ja. Aber aktuell soll es ja schwierig sein, da reinzukommen. Schauen wir mal, vielleicht bin ich übermorgen dann doch wieder da.
Kannst du Jeans und Whisky mitbringen?
Weil
die Zölle doch so hoch sind, oder?
Bringe ich mit, mache ich alles. Am Wochenende Las Vegas.
Ist der Whisky für dich?
Doch, verticke ich hier.
Der macht nur selbstgebrannten.
Yannick wird kriminell.
Ja, und dann sehen wir uns heute in 14 Tagen wieder.
Genau. Das ist dann der?
Das ist der 1. April oder so.
Ne? Das ist der Tag vor dem 1. April, vor dem DFB-Pokal-Halbfinale.
Wo wir ja dann auch alle hinfahren.
Wo wir alle hinfahren.
Ja. Janik hat es mir zwar nicht erzählt, er wollte mich nicht dabei haben. Ich mache es jetzt so wie Veggi. Aber wir fahren gemeinsam.
Du hattest ja schon Karte und
ich
wollte uns nicht dabei haben. Ja, also drehen wir die Geschichte nicht um.
Nee, ich habe gar
wir
keine
wollten
Karte
da zu viert hin, aber so du hast dir alleine Karten besorgt, ohne uns Bescheid zu geben.
Fabi Klos hat
Nein. Jetzt.
Ach, und du hast nicht, oder wie?
Genau.
Hört übrigens auch bitte auf gar keinen Fall den Podcast Seitenwechsel.
Nein. Ich fahre jetzt doch nicht mit Fabi Klos, weil er wird Experte bei Sky für diesen Abend. Wir machen es jetzt privat. So, dann sehen wir uns.
Ja, vorher nicht mehr?
Nein.
Okay.
So, trotzdem noch der Programmtipp. Jede Menge Landespokal und vor allem auch die Asia Cup Qualifikation für 2027 mit Claudio Kammerknecht, Sri Lanka in der Todesgruppe mit Thailand, Taipei und Turkmenistan.
Alles live und exklusiv bei Magenta Sport. Vielleicht. Und jetzt ist Schluss.
Wiederhören.
Tschüss.
Getränke in die Hand.
Witzig und emotionsgeladen.
Kritisch auf diese 90 Minuten schauen.
So funktioniert das auch.
4:3, der dritte Liga-Podcast von Magenta Sport.
Wollen wir das mal so stehen lassen?